Welcome back.
Willkommen zurück zu dieser Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Es ist schön, wieder da zu sein, oder?
Ja, das ist es tatsächlich. Es ist ja schon eine Weile her. Aber wir haben uns nicht auf unseren
Lorbeeren
ausgeruht.
Stimmt, wir hatten einiges zu tun. Ich bin froh, dass wir jetzt die Botschaft voranbringen können. Martin, wir leben jetzt in so ernsten Zeiten und ich glaube, dass die Botschaft der drei Engel zu einem lauten Ruf anschwellen muss.
Es ist an der Zeit.
Das wird unser Fokus sein. Nichts anderes sollte unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Was aktuelle Ereignisse betrifft, versuchen wir natürlich, jeden auf dem Laufenden zu halten, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Und ein sehr wichtiges Dokument soll demnächst herauskommen, ein Laudato Si Teil 2.
Ja.
Wir werden warten, bis es da ist, bevor wir es besprechen. Denn was bringt es zu spekulieren, wenn man es nicht in den Händen hält?
Das stimmt. Wir wollen nie überstürzt handeln.
Ja, wir nehmen nicht vorweg, was er sagen wird.
Wir können aus der Vergangenheit schon einige Schlüsse ziehen. Wir wissen mit der biblischen Prophetie, worauf es zusteuert.
Und die 2025-Agenda der konservativen Lobby. Wir werden uns das alles in der Zukunft noch ansehen. Aber unser Fokus sind die drei Engel und alles andere muss da hineinpassen.
Ja, genau, wie du sagtest. Wenn wir aktuelle Ereignisse besprechen, muss alles darauf hinauslaufen, was die drei Engel beinhalten.
Warum sind die drei Engel überhaupt notwendig? Sie sind notwendig, weil der Charakter Gottes falsch verstanden wird.
Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir über Gottes Charakter sprechen und was damit zusammenhängt.
Doch bevor wir das tun, beten wir lieber doch.
Ja, ich werde zu Anfang für uns beten. Unser himmlischer Vater, danke, dass du immer für uns da bist und uns nie verlässt. Wir steuern jetzt auf die Zeit zu, die du vorhergesagt hast. Sie ist am Horizont zu erkennen. So bitten wir dich, uns durch diese zukünftigen Folgen hindurchzuhelfen und unsere Gedanken auch in dieser Folge zu erleuchten und passe bitte auf uns auf. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, Gottes Charakter ist so ein großes Thema. Man kann ihm in nur einem Gespräch nicht gerecht werden.
Nein, es wird ein Studienthema für die Ewigkeit sein.
Dieses Studium über Gottes Charakter wird ewig dauern. Und Gott ist das am meisten missverstandene Wesen im ganzen Universum, außer im Himmel.
Ja.
Wo befinden wir uns? Sind wir in der Welt oder gedanklich an einem besseren Ort?
Das ist wichtig. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Das bedeutet, dass unsere Gedanken schon himmelwärts ausgerichtet sein sollen.
Das bedeutet, wenn man einmal dort sein möchte, muss man den Charakter Gottes verstehen. Als ich Atheist war, wollte ich nicht mit dem Gott zusammen sein, den ich mir in meinen Gedanken ausgemalt hatte. Also denke ich, dass wir den Boden für die Botschaft der drei Engel bereiten müssen, indem wir über den missverstandenen Charakter Gottes sprechen. Unser heutiger Titel lautet, ist Gott Liebe? Denn diesen Anspruch erhebt Gott, richtig?
Richtig.
Und der Herr sagt, ich, der Herr, ändere mich nicht. Lass uns einige dieser Dinge betrachten. Gott ist Liebe. Das sagt die Bibel. In Malachi 3, Vers 6 steht, denn ich, der Herr, verändere mich nicht, darum seid ihr, Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Martin, das ist ein ganz wichtiger Vers, denn da gibt es diese Vorstellung von Gegensätzen. Gott des Alten Testaments im Gegensatz zum Gott des Neuen Testaments.
So ist es. Ein grimmiger, rachsüchtiger Gott gegen diesen liebenden Jesus.
Richtig. Das klingt wie ein Oxymoron, eine falsche Bezeichnung, bei dem etwas falsch läuft. Außer man studiert es gründlich. Und die Kirchen haben hervorragende Arbeit geleistet, den Charakter Gottes so zu verdrehen, dass er nicht wiederzuerkennen ist.
Das Problem damit ist, dass die Ungläubigen auf diese Darstellung von Gottes Charakter blicken und sagen, ich möchte nichts damit zu tun haben.
Sie sehen auf ein von der Kirche herausgegebenes mittelalterliches Porträt von Gott und glauben, dass Gott so ist. Genau diese Kirche, die im Mittelalter die Bibel verbot, so dass man gar nicht herausfinden konnte, wie der Charakter Gottes wirklich war. Als sie dann endlich kapitulieren mussten, weil die Bibel tatsächlich zur Verfügung stand, schufen sie so viele Versionen, dass sowieso niemand weiß, wer Gott ist. Also vertrauen wir lieber aufs Gefühl anstatt aufs Wort. Also Gott ändert sich nicht, das ist sehr wichtig. Das bedeutet, dass der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments derselbe sein müssen.
Das ist wahr, er hat sich nie geändert.
Er hat sich nie geändert. Wenn das wahr ist, wenn das ein Axiom ist, nun dann verändert Gott sich nicht. Es heißt weiter, darum seid ihr Kinder Jakobs nicht zugrunde gegangen. Doch in diesem Vers steckt auch Barmherzigkeit.
Ganz genau.
Man hat hier Güte und Wohlwollen, Fürsorge und Liebe. Denn wenn er wirklich so ein tyrannisch wäre, wie er oft dargestellt wäre, wären die Söhne Jakobs zugrunde gegangen. Die andere Frage dabei ist, ob Gott Lieblinge hat. Warum sind die Kinder Jakobs nicht zugrunde gegangen, aber die anderen schon?
Ja.
Sind die Söhne Jakobs nicht oft genauso schlecht wie die anderen?
Sie sind ganz genauso.
Okay, wir müssen uns all diese Aspekte ansehen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Vers. Punkt 1, Gott verändert sich nicht. Es muss Liebe und Güte geben, ansonsten wäre jeder vernichtet. Denn jeder ist das Gegenteil von dem, was sie nach Gottes Wort sein sollten.
Das ist wahr. Auch die Tatsache, dass er sich nicht ändert, muss einem doch Frieden geben.
Ja.
Denn an dem einen Tag wäre man gerettet und an einem anderen verloren, wenn er es sich wirklich anders überlegte.
Und wenn er wirklich ein Tyrann wäre, wäre er für ewig ein Tyrann.
Auf ganzer Linie.
Ja, vielleicht ist er ja ein Narzisst.
Nun, diese Anschuldigung wird gegen Gott vorgebracht.
Oh ja, es gibt viele, die sagen, dass Gott ein Narzisst ist. Lass uns sehen, was Richard Dawkins über Gott denkt. Ich möchte ganz ehrlich sein, dass seine Gedanken genau dieselben sind, die ich früher glaubte.
Okay.
Jetzt sitze ich in einem anderen Boot, weil ich zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen bin. Aber das hat er dazu zu sagen.
Vielleicht kannst du ja erklären, wer Richard Dawkins ist.
Nun, Richard Dawkins ist die Stimme der Evolution in der Welt. Er schwingt das Zepter an den großen Universitäten der Welt. Er schrieb sehr viele Bücher.
Ist er ein Wissenschaftler?
Ja. Ja, er hat Verbindungen zu Universitäten von Oxford und Cambridge. Und Oxford liefern sich ständig Debatten über diese Themen. Natürlich ist die Thematik Gott im Gegensatz zur atheistischen Anschauung in ihrer Diskussion sehr prominent.
Er ist also ein guter Repräsentant der Einrichtung der höheren Bildung.
Oh ja, er erhält viele, viele Auszeichnungen und ist ein gefeierter Autor. Man könnte meinen, es kommen Edelsteine aus seinem Mund, wenn er seine Lippen auftut. Aber so wie er redet, so dachte ich damals.
Ja, aber damit steht er auch für die Mehrheit der Menschen mit höherer Bildung im wissenschaftlichen Umfeld.
Absolut. Gut, lass uns also ansehen, was er zu sagen hat. Ich denke, er hat das Oxford-Wörterbuch genommen und jedes Adjektiv mit negativen Bedeutungen herausgesucht und es auf Gott angewendet.
Ja.
Also er sagt Folgendes. Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Er beschreibt also Gottes Charakter und stellt automatisch die ganze Lehre der Bibel in die Kategorie Dichtung, also Fiktion. Dann fährt er fort, er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinds- und völkmörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launischer, boshafter Tyrann.
Ich bin froh, dass ich keines dieser Worte aussprechen musste.
Nun, er belässt es nicht dabei. Etwas später beschreibt er den Gott des Neuen Testaments und sagt, es ist unfair, ein so leichtes Ziel anzugreifen. Die Gotteshypothese sollte wieder mit Jahwe, ihrer abstoßendsten Verkörperung, stehen und fallen, noch mit ihrer Fate entgegengesetzten christlichen Gesicht, dem sanften Jesus, lieb und mild. Nun, das setzt die Darstellung des Gottes im Alten Testament in die gleiche Kategorie wie die Darstellung des Gottes im Neuen Testament. Einfach erbärmlich.
Ja, das ist es.
Wir sehen das eher als hochgradig gotteslästerliche Aussage an. Aber das glaubt er ganz aufrichtig. Die Frage ist natürlich, warum glaubt er es?
Das ist die Hauptsache.
Ja. Und warum glaubte ich das, als ich ein Atheist und Evolutionist war und auch an der Universität die gleichen Dinge lehrte, für die Dawkins steht? Warum glaubte auch ich das? Nun, wir müssen etwas tiefer graben und herausfinden, warum er das glaubt. Und warum glaubte ich es? Nachdem er eine katholische Frau zitiert hatte, die durch die katholische Lehre über die Hölle traumatisiert wurde, schrieb er weiter: Ich war von dem Brief sehr gerührt und antwortete, wobei ich ein kurzfristiges, schändliches Bedauern darüber unterdrückte, dass es für Nonnen keine Hölle gibt. Ich schrieb ihr, sie solle auf ihre Vernunft verlassen. Denn dies sei ein großes Geschenk, das sie, im Gegensatz zu Menschen, die weniger Glück hatten, offensichtlich besitze. Eine Frau, die von der Lehre über die Hölle traumatisiert worden war, hatte ihm geschrieben. Das wurde von den Nonnen so gelehrt. Denn in den Schulen halten die Nonnen den Religionsunterricht. Und genau deswegen war ich ein Atheist und dachte, dass Gott ein Tyrann wäre. Ein tyrannischer, brutaler Kerl. Und ich wandte auch all die Adjektive an, die er verwendet.
Ich erinnere mich noch an dein Zeugnis. Die Nonnen sagten das über deine verstorbene Mutter.
Ich habe Neuigkeiten für Dawkins. Er muss sich darüber keine Sorgen machen, denn die Bibel weiß sowieso nichts von der Hölle, von der die Kirchen sprechen.
Stimmt.
Er ist da irgendwie auf der falschen Fährte. Nun, die Lehre, die er hier angreift und die ihm diesen Eindruck von Gott vermittelt, ist offensichtlich eine falsche Lehre. Wenn man die Bibel liest, findet man diese Lehre nicht. Man kann es beim Lesen der Bibel falsch verstehen und zu diesem Entschluss kommen. Aber ein gründliches Studium wird einem zeigen, dass es so etwas wie eine ewig brennende Hölle nicht gibt. Die Gottlosen werden verzehrt werden.
So ist es. Sie werden zu Asche.
Sie werden zu Asche unter euren Füßen. Sie werden nicht mehr sein.
Es ist Teil des babylonischen Weins. Wir werden dazu noch kommen.
Richtig. Da kommt die Frage auf, wenn die Gottlosen verzehrt werden, begeht Gott dann Völkermord? Möchte er eine bestimmte Volksgruppe loshaben? Und wenn ja, warum? Richard, lass mich dir sagen, dass deine Wut gerechtfertigt ist. Aber sie richtet sich an die falsche Adresse. Er ist wütend auf die Lehre der Kirchen und nicht über die Lehre der Bibel. Für die protestantischen Prediger von heute hat Dawkins übrigens keine freundlichen Worte übrig. Dabei zitiert er meist Megaprediger mit ihrer Theologie des Denominionismus, die ein rekonstruktionistisches Modell vertreten und dabei offen für eine christliche Theokratie in Amerika eintraten. Das ist jetzt sehr interessant, vor allem in der Zeit, in der wir uns befinden.
Das stimmt.
Denn genau das machen sie.
Und darauf läuft es hinaus.
Ja, dahin steuert es. Und er stellt sich entschieden dagegen. Nun, ich glaube der Bibel und ich bin auch vehement dagegen.
Genau. Wenn man es in den richtigen Kontext setzt und den Charakter versteht, dann kann man den Ärger gegen den richten, den er eigentlich treffen sollte.
Wer hat den Ärger verdient? Sollte er dem Gott der Bibel zu Füßen gelegt werden? Oder gebührt er denen, die ihn anscheinend repräsentieren wollen? Den Kirchen.
Ja.
Sie wollen also eine christliche Theokratie für Amerika, wo sie ihre Lehren erzwingen. Und die Frage lautet, ist das, was sie erzwingen wollen, biblisch? Einiges davon vielleicht.
Das wird es immer sein, denn 99,9% werden gut sein.
Ja.
Aber 1% Gift.
Aha. Und dann wird man ein Problem haben. Denn dann wird man sich entscheiden müssen zwischen deren Verständnis und dem, was in der Bibel dargestellt ist. Das sollten die besten Voraussetzungen schaffen, um zu erklären, warum Menschen sich gegen Gott wenden. Sie haben es auch geschafft, die Bibel ins Lächerliche zu ziehen, sodass beide irrelevant wird. Um zu erkennen, worum der Konflikt alles geht, braucht es ein sehr gründliches Studium. Aber ganz klar steht Gottes Charakter
unter Beschuss.
Wie Gottes Charakter in der Welt dargestellt wird, ist entsetzlich. Die Frage lautet also, ist Gott Liebe? Mit allem, was dazugehört. Martin, ich bin heute Morgen hierher spaziert und blieb vor einem Busch mit ganz winzigen Blümchen stehen. So ganz bescheidenen. Und dann sah ich mir die Details einmal genauer an. Diese unglaubliche Großartigkeit, die in so eine kleine Blume hineingelegt wurde, die niemand eines zweiten Blickes würdigt.
Ja, man geht einfach weiter.
Ja, man geht einfach nur dran vorbei. Ich sah mir die Einzelheiten an und dachte mir, wie muss der Schöpfer sein, der so etwas Außergewöhnliches schuf?
Ja, nimmt man jetzt die gleiche Blume und eine Lupe oder sogar ein Mikroskop, dann wird es noch...
Die Tiefe dessen ist nicht fassbar. Egal, wir lesen im 1. Johannesbrief 4, Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Das ist eine tiefgründige Aussage. Wenn man also keine Liebe in sich hat, dann kennt man Gott nicht.
Also wenn man sagt, dass Gott nicht Liebe ist, dann versteht man offensichtlich nicht, wer er ist.
Dazu müssen wir uns die verschiedenen Aspekte der Liebe betrachten. Denn das, was die Menschen heutzutage für die Liebe halten, ist oft nicht Liebe, sondern Leidenschaft. Und wenn sie geprüft wird, fällt sie auseinander. Deswegen haben wir heute in der Welt so viele katastrophale Beziehungen. Und das wird immer schlimmer und schlimmer. Und dann sagt die Bibel endgültig, Gott ist Liebe. Man kann also nur lieben, wenn man von Gottes Macht kontrolliert wird.
Es ist ganz klar, dass wir verstehen müssen, was Liebe ist, wenn die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist.
Ja, was ist Liebe und warum handelt Gott so, wie er handelt? Warum wirkt er manchmal wie ein unnachgiebiger, strenger Aufseher? Warum wirkt er manchmal wie ein Vernichter? Was hat das mit Liebe zu tun? Wir müssen da sehr vorsichtig sein, wie wir uns dieses Thema ansehen. Vers 16 lautet, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn man wahre Liebe hat, dann muss man eine Verbindung mit Gott haben. Ansonsten hat man etwas, das wie Liebe aussieht oder eine falsche Vorstellung von Liebe.
Das gibt dem Ganzen eine neue Bedeutung, wenn man als Gottes Botschafter seinen Charakter repräsentieren soll. Wenn man eine falsche Vorstellung von Gott und seinem Charakter hat, dann kann man ein falsches Bild abgeben.
Richtig. Martin, ich habe mir jetzt die Debatten zur Präsidentschaftswahl angesehen. Wenn ich mir diese Leute betrachte, die da miteinander debattieren, gibt keiner dem anderen eine Chance zu sprechen. Dauernd wird der andere unterbrochen und angeschrien. Was das angeht, herrscht völliges Chaos. Und diejenigen, mit denen sie eigentlich arbeiten sollten, weil sie dem Anschein nach auf derselben Seite sind, weil sie alle in der gleichen Partei sind, werden sie Todfeinden.
Ja, innerhalb, da gibt es keine Einheit.
Nein, die gibt es nicht.
Nein, erst nach der Wahl soll es dann zwischen diesen Leuten Einheit geben.
Schaut man sich dieses Chaos an, sagt man sich doch, okay, haben die wirklich eine Vorstellung von Gott und was es bedeutet zu lieben? Und wie liebt man dann? Ist es Nächstenliebe? Ist es Partnerschaftsliebe? Was ist Agape-Liebe? Wir haben darüber schon sehr oft gesprochen.
Und auch, dass der andere im Zentrum stehen muss.
Ja.
Sie ist nicht selbstsüchtig, all das.
Wenn man diese Debatten hat, diese Debatten ums Präsidentenamt, ist man da um das Wohlergehen der Gegenpartei besorgt?
Gar nicht.
Oder ist die Herangehensweise selbstsüchtig?
Und wie oft werden sie persönlich und nicht auf Sachebene angegriffen?
Ich habe gehört, dass sie Donald Trump jetzt Donald Duck nennen, weil er sich vor den Problemen gedrückt hat und ausweicht.
Ja, genau.
Naja, was bedeutet es also, wenn die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist? Es ist offensichtlich die selbstlose Agape Liebe. Nun, die Bibel ist sehr eindeutig, wenn man das richtige Verständnis von Liebe hat und man das richtige Verständnis von Liebe auslebt, muss man eine Verbindung mit Gott haben, der der Ursprung dieser Liebe ist. 1. Johannes 2, Vers 5 sagt, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Mhm. Hier ist ein kleiner Text, der uns prüft. Wie weiß man es? Nun, man muss das Wort halten.
Genau, und was ist das Wort? Genau.
Was ist das Wort? Das hier ist das Wort. Das ist das Wort. Man muss mit diesem Wort im Einklang stehen. Nun, Martin, wie viele Menschen oder wie viele Kirchen stehen im Einklang mit diesem Wort?
Zum Gesetz und zum Zeugnis.
Wenn ich nicht nach diesem Wort spreche,
ist kein Licht in ihnen.
Und wenn sie kein Licht sehen, ist da auch keine Liebe.
Nein,
okay.
Denn Licht und Liebe gehen zusammen.
Diese uralte Feindseligkeit, die zwischen Kain und Abel existierte, existiert heute immer noch.
Stimmt.
Und Kain tut alles, was er kann, um Abel zu erschlagen. Warum?
Ja.
Weil Abel das Wort hielt und Kain nicht.
Nein.
Und das bedeutet Feindschaft.
Feindschaft. Und diese Feindschaft ist eigentlich gegen Gott, aber wendet sich gegen dich.
Nun, an ihn kommen sie nicht heran. Also gehen sie zum Nächsten, Greifbaren, seinem Stellvertreter. Nun, so sagt es die Bibel. Jetzt stellen wir die Frage, ist Gott Liebe? Wenn man sich die Darstellungen im Alten Testament ansieht und dabei durch die Brille schaut, die Dawkins aufhatte, dann ist er ein brutaler Kerl. Ja.
Sogar ein Tyrann.
Lass uns zum Neuen Testament gehen, weil wir doch von dem Gott sprechen, der sich nicht ändert. Dawkins trennt die beiden ja.
Ja.
Er sagte, der eine ist der Softie, der Jämmerliche, und er ist nur eine andere Darstellung des gleichen Bösen, den man im Alten Testament hat. Betrachten wir doch, was Jesus den Pharisäern zu sagen hatte. Aber wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Martin, darin stecken einige sehr tiefgründige Gedanken. Vergiss nicht, dass die Pharisäer ja eine Darstellung von Gottes Gemeinden waren. Waren sie das nicht?
Mhm.
Ja. Doch, sie waren die Stellvertreter. Es gab sie letztlich, um der Welt Gottes Charakter darzustellen.
Richtig. Was die Pharisäer machten, was sie lehrten und wie sie die Menschen führten, war ein Exposé von Gottes Charakter. Aber zwei Dinge ließen sie aus. Das Gericht und die Liebe Gottes. Sie besaßen eine große Liebe für sich selbst. Gott sei Dank bin ich nicht so wie der da. Sie erhöhten sich also selbst und sie beanspruchten alle Segnungen für sich selbst und alle Flüche galten den anderen. Ist das Liebe?
Nein.
Das ist selbst.
Ganz genau, es sollte umgekehrt sein. Sie sollten all die guten Dinge auf die anderen Leute übertragen wollen.
Gut. Martin, du sagst mir also, dass sie die Liebe Gottes verdrehten.
Definitiv.
Wollte Gott nicht, dass sie ein Licht für die Heiden sein sollten? Sagt ihr das nicht immer wieder? Wie behandelten sie die Heiden?
Sie behandelten sie wie Aussätzige.
Wie behandelten sie die Samariter?
Tja, schrecklich. Also sie wollten sie nicht einmal ansehen, geschweige denn reden.
Okay. Die Bibel sagt, dass Gott für uns starb, als wir noch Sünder waren, richtig? Also, das ist Liebe. Die zu lieben, die nicht liebenswert sind. Und ich denke, dass Gott in seiner Weisheit uns viele schickt, die man nicht lieben kann. Und viele von ihnen packt er in die Gemeinde. Und das ist ein Test.
Sicher doch.
Werden wir so sein wie die Pharisäer? Werden wir den ganzen Hintergrund desjenigen, der so gar nicht liebenswert ist, in Betracht ziehen? Dabei all die unangenehmen Charakterzüge übersehen? Und versuchen wir, den Menschen zu erreichen, der er tatsächlich werden könnte, wenn er einmal die Liebe Gottes verspürt?
Nehmen wir doch einmal die Zeit Jesu. Warum waren die Pharisäer so vehement gegen ihn? Weil er all diese Charaktere in die Gemeinde hineinbrachte.
Er nahm immer diese so gar nicht liebenswerten und verwandelte sie in liebenswerte. Stimmt's?
Und sie konnten das nicht ausstehen.
Sie konnten damit nicht umgehen. Warum nahm er nicht die schicken, gebildeten, gut gekleideten Pharisäer? Nein, er tadelte sie. Es gab also zwei Dinge, die sie außer Acht ließen. Das Gericht, Fairness. Waren sie fair in ihrer Beurteilung, wer gerettet werden sollte und wer nicht?
Nein.
Wandten sie das rechte Maß an?
Nein.
Das taten sie nicht.
Sie verwendeten ihren eigenen Maßstab, nicht Gottes Maßstab.
Sie entwarfen ihr eigenes Maß. Sie verdrehten also das, was die Schrift tatsächlich sagte. Machen die modernen Kirchen das Gleiche?
Die modernen Menschen tun es.
Okay. Und so missverstanden sie die Liebe Gottes. Und dann sagte er, das hättet ihr auch tun sollen. Das andere sollt ihr nicht lassen. Man soll immer noch seinen Zehnten zahlen. Und man kann tun, was immer man tun muss, die Rituale und so weiter, solange man nicht das Gericht außer Acht lässt. Martin, wenn man ein Gericht hat, benötigt man doch einen Maßstab im Gericht, oder nicht?
So ist es. Schau, Gericht ist für die meisten zu einem negativen Begriff geworden.
Stimmt. Wenn man ein Gericht haben will, braucht man von vornherein ein Gesetz. Denn ohne Gesetz kann es kein Gericht geben. Denn wonach sollte man richten? Man muss nach dem Gesetz richten und die Liebe Gottes.
Also,
die beiden sehen wie Gegensätze aus, richtig?
Ja, das ist ein Problem.
Aber beide müssen da sein. Gut, sehen wir, was Gott selbst über sich sagt. In 2. Mose 20, Vers 6 sagt er, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wie liebt man Gott?
Indem man seine Gebote hält.
Aber warum möchte man seine Gebote halten? Aus Angst?
Weil man ihn liebt.
Man hält seine Gebote also nicht aus Angst. Nein, sondern man hält seine Gebote, weil man ihn liebt. Nun, warum liebt man jemanden? Würdest du die lieben, die man nicht lieben kann? Gott würde sie lieben. Er liebte sogar die nicht liebenswerten.
Warum würde man sie
lieben? Man muss das verstehen.
Weil man sich um sie sorgt. Weil man sich in sie hineinversetzen kann.
Wenn man ihn lieben will, muss man mit ihm übereinstimmen. Gott liebt diejenigen, die nicht mit ihm übereinstimmen.
Auch die anderer Meinung sind.
Und er liebt Dawkins, stimmt's?
Natürlich.
Er starb für ihn.
Ja, er starb genauso für ihn.
Gut, er liebt also Dawkins. Und er liebt auch mich. Und dann zeigte er mir in der Bibel seinen Charakter. Und ich las diesen Charakter durch eine andere Brille. Durch eine völlig neue Brille. Und ich sah das Gegenteil von dem, was ich vorher gesehen hatte. Und so lernte ich, dass man Gott lieben kann. Aber um diese Liebe zu zeigen, muss man seine Gebote halten.
So ist es. Es muss auch etwas getan werden. Es ist nicht einfach nur ein Gedanke.
Richtig.
Es ist auch ein Handeln.
Martin, wenn man nun Gott liebt und es sich zeigt, indem man seine Gebote hält, dann müssen die Gebote doch Liebe widerspiegeln.
Stimmt. Es muss ein Gebot der Liebe sein. Das kann davon nicht getrennt werden. Denn Liebe stellt sich auch in Barmherzigkeit dar.
Richtig. Gebote. Ist das ein Gesetz?
Ja.
Gut. Kann es dann ein Maßstab im Gericht sein?
Ja.
Also können Gericht und Gebote nicht getrennt werden?
Nein.
Okay.
Aber wenn man gerechtfertigt werden möchte, Nun, wir alle wollen gerechtfertigt werden.
Für gerecht erklärt werden.
Ja, für gerecht erklärt werden. Dann kann es etwas Positives sein, wenn man auf der richtigen Seite steht.
Gut. 5. Mose 7, Vers 9 sagt, so erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. Im Grunde sagt er, für ewig.
Okay. So Martin.
Okay, Martin, er ist also ein gerechter Gott. Er ist ein treuer Gott. Er hält seine Versprechen. Er bewahrt seinen Bund. Ein Bund ist ein Dokument einer Vereinbarung. Es ist ein juristisches Dokument.
Genauer, zwischen zwei Parteien.
Ja, zwischen zwei Parteien. Tatsächlich ist es Teil eines Gesetzes. Und er hält es. Er hält es mit denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das heißt, dass die Gesetze, der Bund, diese Vereinbarung, sie müssen eine Einheit sein. Man kann sie nicht trennen.
Nein, und er hält sich an seine Seite.
Das Abgemachten, das ist seine Aussage. Gut, wir fanden heraus, was das Problem der Gemeinde in Jesu Tagen war. Sie hatten all die Rituale, sie hatten ein falsches Verständnis, sie vernachlässigten das Gericht und die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes schließt Liebe für die ein, die nicht liebenswert sind. Aber sie schließt das Gericht nicht aus.
Nein.
Deshalb müssen die Liebenswerten in Übereinstimmung mit seiner Liebe kommen. Und deshalb muss sich das im Halten der Gebote zeigen.
Es lehrt genau das.
Lehrt das Wort das? Okay. 5. Mose 30, Vers 16. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst. Martin, was, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich gebiete dir, mich zu lieben? Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das wird das genaue Gegenteil.
Da wird man sofort rebellieren. Was? Sag mir nicht, was ich tun soll.
Ich werde das nicht tun, stimmt's? Such dir einen anderen Verrückten. Aber was mich angeht, werde ich dieses Spiel nicht mitspielen. Gut. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist es also notwendig, seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen zu halten, um zu leben und sich zu mehren?
Ja, um glücklich zu leben, um Freiheit zu haben.
Okay. Ist Leben an das Halten der Gebote geknüpft?
Ja, so ist es.
Und dann sagt er, ich gebiete dir, Gott zu lieben. Ich gebiete dir, mich zu lieben. Ich gebiete dir, mich zu lieben, Martin. Das wird nicht funktionieren.
Nein, man muss, irgendwie muss man wissen oder ein Gespür haben, dass es da etwas
mehr gibt. Gut, lass uns von einem anderen Blickwinkel betrachten. Nehmen wir einmal an, dass er alles auf den Tisch legt. Er sagt, das ist das, was ich möchte. Und ich werde es euch in großer Pracht zeigen. Tatsächlich werde ich auf einen Berggipfel gehen, ich werde den Berg zittern und beben lassen, ich werde es in Stein einschreiben, ich werde es mit meinem eigenen Finger hineinschreiben. Ich werde es euch geben und ich möchte, dass ihr darüber sprecht, wenn ihr aufsteht. Ich möchte, dass ihr darüber mit euren Kindern sprecht und ich möchte, dass ihr darüber sprecht, wenn ihr zu Bett geht. Ich möchte auch, dass ihr es gründlich studiert. Und er gibt es uns. Und du fragst dich, warum muss ich das tun? Sobald man es einmal studiert hat, hat man in Wirklichkeit den Charakter Gottes studiert.
Ja, sicher doch.
Gut. Warum sollte Gott dir gebieten, deinen Nachbarn nicht umzubringen?
Zum eigenen Besten. Und auch zum Besten des Nachbarn.
Okay. Gebietet er dem Nachbarn genauso, dich nicht umzubringen?
Genau.
Das heißt, um zu leben, muss man andere leben lassen.
So ist es.
Warum sollte er dir gebieten, nicht das Eigentum deines Nächsten zu stehlen?
Wahrscheinlich für einen selbst und für den Nächsten.
Ja, wie würdest du dich fühlen, wenn dein Nachbar deine Sachen stiehlt, stimmt's? Warum sollte er dir gebieten, die Frau deines Nachbarn in Ruhe zu lassen?
Sehr gut, damit er deine Frau in Ruhe lässt.
Würden dir die Haare zu Berge stehen, wenn dein Nachbar...
Ich denke nicht nur meine Haare.
Okay, wenn man es gründlich studiert, dann muss man begreifen, dass diese Gebote gerecht sind. Sie sind keine Bürde. Außer man möchte ein Verbrecher sein, dann sind sie belastend.
Nun, wenn ich mir den Vers ansehe, den du gerade vorgelesen hast, wenn man das umdreht und eine Frage daraus macht, wenn man möchte, dass Gott einen segnet, wenn man glücklich sein möchte, was muss man dann tun? Dann gebietet er uns, die Rechtsverordnung zu halten.
Okay, also indem man seine Anforderungen studiert, bekommt man eine Vorstellung von seinem Charakter. Ist das richtig?
Definitiv.
Wenn er dir also sagt, ich möchte, dass du mich liebst, sagt er einem in Wirklichkeit, studiere meine Bedingungen und schau, ob du damit leben kannst.
Ja.
Und wenn du sagst, nein, damit möchte ich nicht leben, dann stell dir die Frage, möchte ich ohne sie leben?
Ja, will ich mit den Konsequenzen leben?
Ja, denn wenn ich ohne sie leben möchte, dann lasse ich meinen Nächsten freie Hand, dass er sich bei meiner Frau oder meinem Eigentum einmischt, dass er mich anlügt oder bestiehlt, dass er meinem Namen entehrt. All diese Dinge. Wenn das für die Menschheit gilt, gilt das dann nicht auch für Gott, der einschließlich die Regeln aufstellte?
Definitiv.
Okay. Warum möchte jemand einen anderen Gott, wenn es keinen anderen Gott gibt? Okay. Ich denke, dass wir eines feststellen können. Wenn man diesem Gebot, Gott zu lieben, folgen möchte, muss man seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen verstehen. Denn sie sind eine Bedingung für das eigene Leben und Wohlergehen. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Er stellt da nur eine einfache Tatsache fest. Tu dies und du wirst glücklich sein.
Genau das besagt der Vers. Wenn jetzt beispielsweise die ganze Gemeinde vor ihm stehen und fragen würde, was müssen wir tun, damit wir bei Gott in Gunst stehen? Dann kann er antworten, ich gebiete euch, seine Gebote zu halten, um in seinen Rechtsbestimmungen zu bleiben. So einfach ist das.
Richtig. Er zwingt einen nicht, aber es gibt Konsequenzen, wenn man es nicht tut. Psalm 119, Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Martin, wenn man seine Gebote liebt, dann liebt man ihn grundsätzlich auch.
Ganz genau. Und wenn das die Einstellung ist, wird es nicht zur Belastung. Dann ist das nie eine schwere Sache.
Wie wichtig sind also die Gebote?
Nun, es geht um Leben und Tod.
Okay. Die größte Darstellung von Gottes Majestät und Kraft geschah am Sinai. Wo das Gesetz präsentiert und niedergeschrieben wurde. Und zwar in Stein. Was bedeutet, dass es unverrückbar ist. Ich, der Herr, ändere mich
nicht.
Ich denke, dass wir eines festhalten können. Wenn man die Gebote liebt, weil man sie studiert hat, und das nicht von einem selbstsüchtigen Standpunkt aus, sondern man studiert sie von einem wohlwollenden Standpunkt aus, sowohl beim Geben als auch bei dem, was man erhält, dann wird man Gott automatisch lieben.
Weißt du, als es auf diesem Berg gegeben wurde, war es eigentlich ein Geschenk, das Gott da gab.
Ja, okay. Tauchen wir noch etwas tiefer ein. Daniel. Das ist hier Daniels Gebet in Kapitel 9, Vers 4. Ich bete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach, Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Ist das ein immer wiederkehrender Refrain in der Bibel?
Es zieht sich durch. Vom Alten Testament bis ins Neue.
Kann man es ignorieren?
Nein.
Es ist ein zentrales Thema, stimmt's? Es ist ein zentrales Thema. Gut. Er bewahrt also den Bund. Er ist ein gnädiger Gott. Und um all diese Gnade zu erhalten, muss man ihn lieben. Aber um ihn zu lieben, um diese Liebe greifbar zu machen, muss man seine Gebote halten.
So ist es.
Das heißt, dass man in seinem Willen in Übereinstimmung kommen muss.
Ja.
Ich fordere jeden in der Welt heraus, hinzugehen, sich die 10 Gebote anzusehen, um mir zu zeigen, wo sie unvernünftig sind.
Die Menschen werden es versuchen, besonders bei den ersten 4.
Aber das gehört Gott, richtig?
Ja.
Also fängt man mit dem letzten 6 an. Und man sieht, dass die Beziehung ist, die man mit seinem Nächsten haben muss. Daraus kommt die Frage, wie die Beziehung mit Gott sein muss. Man muss ihm Respekt zeigen.
So ist es.
Und man soll keine anderen Liebhaber haben, denn das sind Fälschungen.
Ja.
Gut, springen wir ins Neue Testament, Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Gibt es da irgendeine Veränderung zwischen dem, was das Alte Testament und was das Neue Testament sagt?
Nein.
Können wir ehrlich und gewissenhaft feststellen, dass Gott sich in Bezug auf seine Gebote nicht geändert hat?
Definitiv, hundertprozentig.
Stimmt's? Ob es jetzt hier der Fall aus dem Munde von Jesus kommt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote Gottes?
Kein Unterschied.
Oder aus dem Munde Jahwes?
Derselbe
macht
Gott.
Es keinen Unterschied. Kein Unterschied. Okay, lass uns sicher gehen. Vers 21 lautet, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wenn man also die Gebote nicht hält, liebt man Gott nicht.
So ist es. Das sagt kein selbstsüchtiger Gott.
Es ist einfach eine Tatsache.
Sondern so ist es. Die Konsequenzen zeigen es einem.
Okay, das heißt, die Gebote besagen, lebe und lasse leben. Lebe und lasse leben. Gehe mit anderen so um, wie du möchtest, dass sie mit dir umgehen. Das ist das Gebot. Das ist Liebe für den Nächsten. Und das Gleiche gilt für die Liebe Gottes zu tun. Tu das, was in den ersten 4 Geboten steht, und du zeigst damit, dass du Gott liebst. Es zeigt, dass du zustimmst, dass er nur einen Gott gibt. Du wirst keinen Götzen haben und seinen Namen nicht missbrauchen, und du wirst Zeit mit ihm verbringen wollen. Seine Zeit.
So ist es.
Die er dafür bestimmt.
Seine Zeit.
Und nicht die, die jemand anders bestimmt. Also kein Unterschied. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Gilt das?
Ja.
Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, in seiner Liebe geblieben bin. Das Bild Gottes im Neuen Testament, Jesus, sagt, dass er nicht einen Buchstaben vom Gott des Alten Testamentes verändert hat. Die Forderungen des Alten Testaments wurden von Jesus gehalten. Und deshalb fordert er von uns das Gleiche.
Hm? So ist es. Er tat es und er zeigte, was die Konsequenzen sind, dass man Gott lieben muss und man sollte es ebenso tun.
Ja, man sollte das Gleiche tun. Wenn man die Gebote hält, wird man in seiner Liebe bleiben. Anders gesagt, wird man dort bleiben, dauerhaft bleiben. Er gab uns ein Beispiel. Die Forderungen des Alten Testaments wurden von mir erfüllt. Deshalb möchte ich, dass ihr sie auch erfüllt. Sagt er es das?
Ich bin nicht gekommen, um sie wegzunehmen, um es für euch jetzt leichter zu machen. Ich bin gekommen, um euch zu zeigen, dass das Alte Testament Bestand hat.
Richtig.
Und dass es möglich ist.
Ist es unvernünftig, dass er fragt?
Überhaupt nicht.
Lass uns zum 1. Johannesbrief 5, Vers 3 gehen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer.
Nein.
Ist es deshalb unvernünftig, dass er uns darum bittet?
Es sind die Gebote der Liebe. Wie könnte es dann niederdrückend sein?
Aber Thomas von Aquin sagt, dass es vernünftig ist, dass man sich für das Eigentum anderer sichert, um seiner Not abzuhelfen.
Wir sehen das hier, wo wir leben, ziemlich oft.
Das ist eine kranke Religion, die so etwas sagt, weil es völlig dem Wort Gottes widerspricht. Und doch sind diese sogenannten Heiligen diejenigen, die uns das Naturgesetz geben, auf das sich das ganze moderne Gesetz gründet.
Ja, es ist erstaunlich. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Sie nehmen 10 Gebote weg und müssen dafür Tausende verfassen.
Und sie halten keines davon.
Sie halten es nicht und können nicht einmal dafür sorgen, dass wir sicher sind.
Was passiert heute in der Welt? Sind nicht die Großstädte total im Chaos? Nachdem die Polizei weggeschickt wurde, weil wir sie nicht mehr brauchen? Weil tu, was du willst, zum Gesetz geworden ist? Und was hat man davon? Totales Chaos.
Nein, alle sind...
Sind die Leute damit glücklich? Nein. Die Frage dabei ist, Martin, wenn sie so unglücklich werden, dass sie es nicht mehr aushalten können, das ist der Punkt, an dem sie im Grunde jetzt sind. Werden sie drakonische Gesetze machen und Gott dafür die Schuld geben?
Ja, definitiv.
Und werden sie ihre Gesetze machen oder werden sie Gottes Gesetze machen?
Sie werden ihre Gesetze machen. Sie werden einige von Gottes Gesetzen machen, aber darin befinden sich ihre eigenen.
Sie werden ihre eigene Interpretation haben. Gut, Martin, wir haben das hergeleitet.
Interpretation, ja. Stellt man sich nur eine Großstadt in der ganzen Welt vor, die Gottes Gebote hält, würde nicht jeder dorthin gehen und dort leben wollen?
Das wäre wunderbar.
Das wäre wie der Himmel. Denn der Himmel wird der Ort sein, an dem alle Gebote gehalten werden.
Gut. Martin, darauf läuft es hinaus. Wenn man die Liebe Gottes verstehen will, muss man sein Gesetz verstehen. Und sobald man festgelegt hat, dass das Gesetz die Liebe beschreibt und das Gesetz mehr liebt als Feingold, denn wenn jeder es hält, ist man vor Übergriffen des Nachbarn sicher. Dann wird man doch Gott automatisch lieben, Martin.
Mir kam gerade ein Gedanke. Also wenn irgendjemand einem sagt, verkündige nicht die Gebote, sondern predige die Liebe Gottes,
dann ist das ein Fehler in sich. Dann ist das ein Oxymoron, denn man kann das eine nicht ohne das andere tun. Okay, wir haben das schon 100 Mal gezeigt. Aber wir werden es zum 101. Mal zeigen, vielleicht ja auch 102 Mal, bis die Leute es endlich verstehen. Wenn man sich den Charakter Gottes und den Charakter des Gesetzes ansieht und es in der Bibel nachschlägt, wird man sehen, dass dort steht, dass Gottes Charakter gerecht ist. Römer 3, Vers 26. Und es heißt auch, dass das Gesetz gerecht ist. Römer 7, Vers 2. Und so kann man die Liste durchgehen. Gott ist wahrhaftig. Das Gesetz ist wahrhaftig. Gott ist rein. Das Gesetz ist rein. Gott ist Licht. Das Gesetz ist Licht. Gott ist treu, das Gesetz ist treu. Gott ist gut, das Gesetz ist gut. Gott ist geistlich, das Gesetz ist geistlich. Gott ist heilig, das Gesetz ist heilig. Gott ist Wahrheit, das Gesetz ist Wahrheit. Gott ist Leben, das Gesetz ist Leben. Gott ist Gerechtigkeit, das Gesetz ist Gerechtigkeit. Gott ist vollkommen, das Gesetz ist vollkommen. Gott ist ewig, das Gesetz ist ewig. Aber Martin, das Gesetz ist keine Person.
Nein.
Es ist ein Satz von Regeln.
Es ist ein Spiegel.
Ja.
Es ist ein Spiegel von Gottes Charakter.
Okay, wenn man in den Spiegel blickt und sich in sich selbst verliebt, dann fällt man. Wenn man in diesen Spiegel blickt, dann verliebt man sich in Gott.
So ist es.
Denn er wird darin dargestellt. Es ist sein Ebenbild.
Und wenn dieser Spiegel einem Dinge zeigt, die man nicht tut, dann ist man nicht im Einklang mit seinem Charakter.
Nun gut, man kann also das Gesetz nicht vom Charakter Gottes trennen. Wenn man nun das Gesetz liebt, dann liebt man das Buch. Ist es nicht besser, die tatsächliche Person zu lieben?
Das stimmt.
Gut. Liebt man das Gesetz, dann liebt man automatisch Gott.
Ja.
Man kann sie nicht voneinander trennen.
Nein, denn das wäre auch problematisch.
Okay. Nun, theoretisch, was, wenn jemand das Gesetz nicht hält? Dann ist jeder glücklich, oder? Wenn jemand dein Kind umbringt, ist man rundum glücklich, weil jemand endlich dein Kind umgebracht hat. Das ist doch lächerlich, stimmt's? Man ist empört und schreit nach Gerechtigkeit.
Das stimmt.
Wir müssen das in Zukunft noch eingehender besprechen. Wenn jemand das Gesetz übertritt, geraten alle in Aufruhr. Aber niemand will das Gesetz halten. Wie funktioniert das, Martin? Oder was wäre damit, das Gesetz als Ganzes abzuschaffen?
Ja, Jesus tat das Gesetz ab.
Aber gerade sagt er doch, haltet es. Wie könnte er es abgetan haben, wenn er sagt, haltet es? Das ist unlogisch. Martin, lass uns den anderen Gesichtspunkt betrachten. Zornige Gottheit, der Zorn Gottes. Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Wir haben gerade gelesen, dass Gott Gerechtigkeit ist und dass das Gesetz Gerechtigkeit ist, stimmt's? Gerechtigkeit ist im Gesetz dargestellt und Gerechtigkeit ist der Charakter Gottes. Und der Zorn Gottes richtet sich gegen Ungerechtigkeit.
Das wäre gegen die Gesetzlosigkeit.
Das geht gegen die Gesetzlosen. Martin, wenn jemand kommt und dein Kind zu Tode prügelt, wärst du dann wütend?
Aber sicher.
Wärst du zornig?
Ja.
Würdest du etwas dagegen tun wollen? Oder dass deswegen etwas getan wird?
Man möchte, dass Gerechtigkeit geschieht, dass an demjenigen, der es tat, Vergeltung geübt wird.
Warum sollte man dann Gott anschreien, wenn er genauso fühlt?
So ist es. Sehr gut.
Also, Mr. Dawkins, wenn Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist und Gott die Gerechtigkeit aufrechthalten möchte, warum schreien Sie dann auf? Warum benennen Sie ihn dann mit allen möglichen Schimpfwörtern und negativen Attributen, wenn er die Gerechtigkeit aufrechterhalten möchte? Sie sollten doch sagen, Gott sei Dank ist da endlich jemand, der versucht, in dieser Welt noch gesundes Denken zu erhalten. 5. Mose 3, Vers 1. Nun zogen wir weiter den Weg zum Baschan hinauf. Da zog Og, der König des Baschan, aus nach Edrei gegen uns zum Kampf, er mit seinem ganzen Volk. Dann steht in Vers 3, so gab der Herr, unser Gott, auch Og, den König des Baschan, in unsere Hand samt seinem ganzen Volk, und wir schlugen ihn und ließen niemanden von ihm überleben. Da ist ein völkermordender Gott, der den Befehl gab, ja, Og und alles auszutilgen, was zu ihm gehört. Vertilge sie.
Das ist also ein zorniger und rachsüchtiger Gott?
Das ist ein rachsüchtiger, schrecklicher, völkermordender Gott. Man könnte es so sehen. Aber man könnte sich auch eine Frage stellen, warum sollte ein Gott, der sagt, dass er Liebe ist, einen solchen Befehl geben? Könnte es sein, dass Og und sein ganzes Volk den Punkt überschritten hatten, an dem es kein Zurück mehr gibt?
Ja, von da, wo sie sich befanden, gab es kein Zurück.
Sie können also nicht umkehren.
Sie haben diesen Punkt, wo sich Gottes Barmherzigkeit befand, schon überschritten.
Sie wurden so böse und mordlüstern und so pervers, dass sie ein Fluch über die Menschheit waren. Und die einzige Lösung war, sie zu entfernen. Sonst wäre schließlich die ganze Menschheit davon angesteckt worden. Martin, wenn es dem Bösen in der Welt erlaubt würde, sich ungehemmt zu verbreiten, würde die ganze Welt dann am Ende nicht böse werden?
Man sieht in Ansätzen, wie das passiert. In Orten, wo man die Menschen einfach machen lässt und kein Gesetz anwendet. Was geschieht dann? Das totale Chaos.
Hier ist noch ein Punkt, Martin. Hier in dieser Darstellung im Alten Testament verfügt Gott eine Theokratie. Es war ein Schauspiel. Es war eine Bühne.
Ja.
Es war etwas, wovon die Nationen Zeugen werden sollten. Wie eine Seifenoper. Man macht den Fernseher an und schaut sich die nächste Folge an. Hier ist eine Darstellung von dem, was Gott einfordert. Er fordert absoluten Gehorsam seinen Geboten gegenüber. Denn jede Übertretung der Gebote bedeutet für irgendjemanden Schmerz. Und er möchte keinen Schmerz. Keine Tränen mehr, kein Schmerz mehr. Das bedeutet keine Übertretung mehr. Denn jede Übertretung wird Schmerz verursachen. Wenn jemand etwas umbringt, was zu dir gehört, wirst du Schmerz erleiden.
So ist es.
Also wird niemanden töten. Richtig? Niemand darf stehlen, niemand darf lügen. Es darf nur Wahrheit geben. Dann wird es keinen Schmerz geben. Hier gab es also eine Verordnung. Und er tat es nicht nur mit den umliegenden Nationen, mit dem Schlimmsten von ihnen, sondern sogar unter seinem eigenen Volk. Denn bei ihm gibt es keine Veränderung des Lichts. Was für den einen gilt, gilt auch für den anderen. Es gilt für jeden.
Er verändert sich
nicht. Aber hier hatte er ein bekennendes Volk, das sagte, alles, was du befohlen hast, werden wir tun. Natürlich taten sie es nicht. Aber dennoch bekannten sie es. Ist das nicht Gemeinde?
Ja, das ist die Gemeinde.
Die Kirche sollte schon bekennen, alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Weil man es glaubt, weil man davon überzeugt ist, das bedeutet nicht, dass man nicht stolpert und hinfällt.
Ja, es bedeutet nicht, dass die Menschen in der Gemeinde es tun, aber die Gemeinde muss anerkennen, genau das werden wir tun.
Wenn wir es unter diesem Blickwinkel betrachten, war Gott dann gerecht?
Ja.
Diese Leute opferten ihre eigenen Kinder. Sie folterten Menschen erbarmungslos. Sie brachten jedes einzelne Gebot auf schrecklichste Weise und sogar in ihr religiöses System hineingetrieben. Dass Gott schließlich sagte, dieses System ist so verdorben und so böse, dass er es vertilgen werden muss. Denn in meinem zukünftigen Himmel wird so etwas nicht mehr existieren dürfen.
Ganz genau. Das war eine Darstellung dessen, was getan werden muss, denn das Gleiche wird gemacht werden, damit der Himmel ohne Makel sein wird.
Okay, lass uns eine andere Frage stellen. Forderte die Gerechtigkeit die Hinrichtung von Og?
Ja.
Und von allem, was zu ihm gehörte?
Ja.
Denn alles war verdorben geworden.
Ja.
Gut, wir sehen uns von dieser Seite an. Lass uns jetzt zurückgehen und uns den Bund mit Abraham ansehen. 1. Mose 15, Abvers 13. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knecht machen und demütigen 400 Jahre lang. Das ist ein Typus. Wir sind in Wirklichkeit in einem Land der Knechtschaft.
Ja, wir sind in einem Land der Knechtschaft.
Okay. Und Gott lässt es zu. Diese Situation soll uns ihm näher bringen und dafür unseren Charakter in ein Abbild von seinem verwandeln. Stimmt's? Sie waren Fremdlinge und auch wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Und sie demütigen 400 Jahre lang. Das ist ein Typus. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung der Befreiung. Haben wir eine Verheißung der Befreiung? Das ist also ein Typus, richtig? Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Du wirst die Erlösung nicht sehen. Du wirst sterben. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Gott führte also diese Nation unter seiner Kontrolle und unter seiner Macht aus Ägypten heraus und gebrauchte sie für die Welt als Beispiel dafür, was mit denen geschehen würde, die sein Gesetz ablehnen. Er sagt, dass er es nicht erlauben wird, diese Nationen auszulöschen, deren Land sie besetzen würden, die Kanaaniter, die die schlimmsten von allen Menschen auf der Welt waren, die perversesten, weil das Maß ihrer Sünde noch nicht voll war. Wie viel Zeit gestand er ihnen noch zu?
400 Jahre.
400 Jahre. Ist das langmütig?
Stell dir in der heutigen Welt eine Großstadt vor, die keine Gesetze hat und der es erlaubt wird, für weitere 400 Jahre weiterzumachen.
Haben wir momentan diese interessante Debatte in den Vereinigten Staaten, gesetzlose Städte, im Gegensatz zu nicht gesetzlosen Städten? Das ist doch interessant.
Ja, deshalb habe ich das angesprochen. Wenn man sich das ansieht, kann man schon sehen, wohin das steuert. Es wird in Richtung gottesfürchtig gehen, aber mit einem Stachel.
Okay. Nun, Martin, wenn eine Stadt wirklich böse wird, hat Gott dann das Recht, sie zu entfernen, wie etwa Sodom und Gomorra?
Daran habe ich vorhin auch gedacht. Wenn man den Vers nimmt, den wir zuvor gelesen hatten, über Og und Bashan, ist das ähnlich wie das, was Gott zu Abraham sagte. Er wird Sodom und Gomorra vernichten. Und er antwortete, ja, aber wenn es dort noch immer Menschen gibt, die nicht so sind. Das ist doch der erste Gedanke, der einem kommt, wenn man diesen Abschnitt über Og liest. Gab es da keine Menschen, die sich vielleicht noch geändert hätten?
Okay, tat Gott das, was du gerade über Abraham gesagt hast, nicht auch für Sodom?
Genau.
Sagt er nicht, was, wenn es dort 50 gibt? Und es ging weiter. Was, wenn es dort 10 gibt?
Ja.
Und wie viele kamen am Ende heraus? Drei.
Drei. Das ist das Gleiche. Gott ist für 400 Jahre barmherzig. Glaubst du, dass er weiß, dass es niemanden mehr geben wird, wenn diese Zeit vorbei ist?
Richtig. Hat er das Recht, so zu handeln? Ist er nicht der Schöpfer? Okay, lass mich noch eine weitere Frage stellen. Ist es ein Akt der Liebe und Barmherzigkeit, sie auszulöschen?
Ja.
Genau.
Das ist es.
Was, wenn sie jeden von uns umbringen? Hat da die Polizei und das Militär heute nicht auch das Recht, jemanden auszulöschen, der so eine Gefahr darstellt, dass er jeden in seiner Umgebung umbringt?
So ist es.
Man muss ihn unschädlich machen.
Das muss man.
Wenn das in unserer Zeit völlig akzeptabel ist, wie viel mehr bei einem Gericht Gottes? Wie barmherzig war er denn? 400 Jahre lang.
Aber ist es bei dem, was du erwähntest, nicht interessant, dass es in der heutigen Gesellschaft sehr viele Menschen gibt, die nicht wollen, dass die Polizei dieses Recht hat? Sie wollen es nicht.
Richtig. Lieber leben sie in Gesetzlosigkeit. Sie wollen wie Sodom sein.
Ja.
Gut. Der Zorn Gottes gegen die Gesetzlosen. Og, Sodom, Gomorra. Man kann sie durchgehen, die Amalekiter. Jedes Mal, wenn Gott den Befehl gab, jetzt ist es vorbei, dann sollten sie ausgelöscht werden. Wie war es im Falle anderer Nationen, wie etwa bei den Philistern? Löschte er sie alle aus?
Nein.
Nein, das macht er nicht. Wie war es bei den Moabitern? Löschte er sie alle aus?
Nein.
Es gab nur einige, bei denen er sagte, löscht sie alle aus, denn sie waren so verdorben geworden, dass es notwendig geworden war, sie zu vertilgen.
Ja, so wie du vorher schon sagtest, es ist ein Typus für das, worauf wir zusteuern. Wenn man in den Himmel kommen will, kann das nicht als Bedrohung für die Gemeinde existieren.
Vergiss nicht, es war damals eine Theokratie. Es war eine Darstellung einer größeren Realität. Wir leben jetzt nicht in einer Theokratie. Wir werden zu einer Theokratie zurückgehen, denn schlussendlich wird die himmlische Theokratie eingesetzt werden. Aber nicht hier auf Erden.
Nein.
Das hier wird eine falsche sein.
Das stimmt.
Also Dawkins, entspann dich.
Ich denke, dass die Leute noch eine Frage haben könnten. Was ist mit der Art und Weise, wie sie von diesen Nationen befreit wurden?
Sehr oft beseitigte Gott selbst sie. Sie mussten nicht einmal den kleinen Finger dafür rühren.
Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen, denen die Ausrottung befohlen wurde, über das hinausgingen, was Gott von ihnen wollte.
Richtig. Wenn Gott jemanden auslöschte, ging es schnell.
Ja.
185.000 waren den einen Augenblick noch lebendig und im nächsten tot. Wie die Armee der Assyrer. Oder wenn er für Gottes Volk kämpfte, löschte er sie aus. Nicht so wie die Assyrer, die Menschen langsam zu Tode foltern. Gott ist kein Tyrann oder Monster. Er löscht sie einfach aus. Sein Volk mag in manchen Fällen zu weit gegangen sein, aber Gott nicht.
Aber die ursprüngliche Absicht Gottes, diese Menschen zu vernichten, war an sich nicht falsch.
Ja, mit anderen Worten gab es da einen frei herumlaufenden Massenmörder und der musste beseitigt werden, bevor er jeden vernichtete.
So ist es.
So sollten wir das sehen. Der Zorn Gottes richtet sich nicht allein gegen Götzenanbeter, sondern der Zorn Gottes richtet sich gegen alles, was seinem niedergeschriebenen Willen widerspricht. Sehen wir uns den Zorn gegen die Götzenanbeter im 1. Buch Samuel 15, Vers 18 an. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Hier haben wir ein Beispiel, einen direkten Befehl Gottes, den Dawkins als Völkermord interpretieren würde. Wobei Gott sagt, geh hin und vernichte die Sünder, die Amalekiter. Er beschreibt die Amalekiter als Sünder. Und Sünde ist laut Johannes die Übertretung des Gesetzes, richtig? Sie waren Übertreter des göttlichen Gesetzes, bis ins Extreme. Sie mussten also vernichtet werden. Es gab diesen Befehl, die Amalekiter zu vernichten. Sie sind ein Fluch auf der Erde und werden die Menschheit anstecken und vernichten. Beseitige sie. Dieser Geist ist ansteckend. Und dieser Befehl, die Amalekiter zu vernichten, war König Saul erteilt worden. Stimmt's? 1. Samuel 15, Vers 20. Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Erstens hatte er nicht alle vernichtet.
Nein, denn der König war immer noch da.
Gott machte sie zu einem besonderen Beispiel. Man durfte nicht mal deren Güter oder Tiere nehmen. Sie sollten sich an den Früchten des Bösen nicht bereichern. Vernichtet einfach alles. Wie wenn man einen Topf voll Gold nimmt und ihn im Meer versenkt. Das fiel ihnen sehr schwer. Denn sie wollten lieber das besudelte, gewaschene Geld, als ohne es sein. Er brachte also die Schafe mit, weil er seine eigenen Schafe nicht opfern wollte. Er war selbstsüchtig. Und er tötete den König von Amalek nicht. Es ist ganz klar, dass er nicht alle Amalekiter tötete, denn deren Nachfahren gab es noch für sehr lange Zeit. Er machte also nicht das, was ihm aufgetreten war. Er musste sie alle beseitigen und das tat er nicht. Sehen wir uns Sauls Tod im 2. Buch Samuel 1, Abvers 12 an. Saul und sein Sohn waren getötet worden, richtig? Und sie stimmten die Todklagen an und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israels, weil sie durch das Schwert gefallen waren. Am Ende wurde Saul von seinen Feinden überwunden. In diesem Fall waren es die Philister, gegen die er gekämpft hatte. Dann lesen wir in Vers 13, und David sprach zu dem jungen Mann, der ihm dies berichtet hatte. Wo bist du her? Er sprach, ich bin der Sohn eines Fremdlings, eines Amalekiters. Saul war zusammengebrochen, war aber noch nicht tot. Er war schwer verwundet und wusste, dass er sterben würde. Er stürzte sich in sein Schwert, aber das brachte ihn auch nicht um. Dann rief er diesen anderen Mann, der zufällig dieser hier war. Und der war ausgerechnet der Sohn eines Fremdlings, eines Amalekiters. Und der brachte ihn um. Er schlug ihm den Kopf ab, richtig? Und David sprach zu ihm, wie? Du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen, um ihn zu verderben? Und David rief einen seinen jungen Männer und sprach, tritt herzu und erschlage ihn. Und er schlug ihn, dass er starb.
Er kümmerte sich also um die Amalekiter.
Martin, was ist die Moral aus dieser Geschichte? Die Moral aus dieser Geschichte ist doch die, wenn man die Amalekiter nicht umbringt, werden sie dich umbringen.
Sie kommen zurück und hauen dir den Kopf ab.
Die Bibel definiert die Amalekiter als Sünder.
Übertretung des Gesetzes.
Lass uns auf die Sünde herunterbrechen. Wenn man die Sünde in seinem Leben nicht umbringt, wird sie einen umbringen.
Ja.
Man muss sie töten.
Ja.
Man muss den selbst absterben. Ist das, was hier geschah, jetzt ungerecht? Was machte der Mann denn? Er machte das, warum Saul ihn gebeten hatte.
Und wenn Saul das getan hätte, was Gott ihm aufgetragen hatte, wäre dieser Mann nicht dort gewesen.
Nein, dann wäre dieser Mann nicht dort gewesen. Und wahrscheinlich hätte er die Schlacht mit den Philistern nicht gehabt, die er dann verlor. Alles wäre ganz anders gelaufen. Ein kleiner Ungehorsam und man hat schwerwiegende Folgen.
Ja.
Für das ganze Volk. Denn es betraf ja nicht nur Saul, sondern die ganze Nation. Als Folge litten Abertausende. Die Moral dieser Geschichte ist doch die, Martin. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann ist Gott ein Gott der Gerechtigkeit. Der Maßstab der Gerechtigkeit ist das Gesetz.
So ist es.
Und das Gesetz definiert die Sünde. Und wenn Sünde den Punkt erreicht hat, an dem es kein Zurück mehr gibt, muss sie zusammen mit dem ausgetilgt werden, der sie ausführt. Ist das gerecht oder ist das ungerecht?
Es ist absolut gerechtfertigt.
Gut, lass es uns vergleichen. Ein Massenmörder befindet sich auf freiem Fuß. Er hat ein Sturmgewehr. Er bringt wahllose Leute um sich herum um. Ist es dafür die Polizei gerechtfertigt, ihn zu beseitigen?
Ja.
Ist das, was Gott
ja.
tat? Genau das tat Gott. Aber er wandte das auf eine ganze Nation an, die die ganze übrige Menschheit zerstören würde, wenn sie noch länger existieren dürfte. Lass uns den Zorn Gottes gegen sein eigenes Volk betrachten. Denn Gott ist ein fairer Gott. Er hat nicht zwei Maßstäbe, er hat nicht zwei Standards und er fordert von seiner Kirche Gerechtigkeit und die Liebe Gottes zu üben. Haben wir das nicht gesehen? Gut, lass uns ein sehr interessantes Beispiel betrachten, das für viele auch in unserer Zeit sehr schmerzvoll ist. Es steht in Psalm 78, Abvers 27. Es bezieht sich auf eine Zeit, in der Gott dem Volk erlaubte, Fleisch zu essen, das er es ihnen eigentlich vorenthielt, die Wachteln. Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand der Meere. Das ist hebräischer Parallelismus.
Ja, das beschreibt ebenfalls die Geschichte, die in 2. Mose geschah.
Richtig. Und ließ sie mitten in sein Lager fallen, rings um seine Wohnungen. Da aßen sie und wurden sehr satt, und was sie verlangten, brachte er ihnen. Lass uns hier innehalten. Stand das, was sie verlangten, in Einklang mit dem, was er für sie wünschte?
Nein.
Nein.
Denn er sorgte für sie.
Richtig. Nun, er gab es ihnen einmal, weil sie so ein Verlangen danach hatten. Und es gab dabei keinen Tadel. Dann versuchte Gott, ihnen etwas Besseres beizubringen, und sie weigerten sich. Und wieder gelüstete es sie. Und dieses Mal gab es Konsequenzen. Und was sie verlangten, brachte er ihnen. Sie hatten sich noch nicht abgewendet von ihrem Verlangen. Sie hatten sich nicht geändert.
Nein.
Sie verlangten immer noch nach dem, was nicht gut für sie war. Martin, wenn die Schrift recht war, wer hat dich dann entworfen?
Gott hat es.
Und wenn er dich entworfen hat, wird er dann wissen, was für dich am besten ist?
Ja. Wenn ich ein Dieselmotor bin, wird er mir sagen, Diesel zu tanken.
Stimmt.
Und kein Benzin.
Okay. Als dein Schöpfer sagt er dir, was gut für dich ist. Aber du sagst ihm, ist mir egal.
Ich mag aber Benzin.
Ich will tun, was ich will.
Das gibt mir mehr Kraft.
Er antwortet also, ich sage euch etwas. Ich werde euch eine Lektion erteilen. Ich gebe euch, wonach ihr verlangt, weil ihr euch von eurem Verlangen nicht abgewandt habt. Und wir sehen, was die Konsequenzen sein werden. Ihr werdet mit Krebs und allen möglichen Krankheiten enden. Und ihr schreitet zu Gott, weil euch so unfair behandelt. Läuft es so?
Ja.
Also, Gott gibt uns in seiner Weisheit eine Blaupause. Und er sagt uns, das gehört dazu, das wird geopfert, dafür seid ihr geschaffen. Lasst mich euch erklären, warum. Im Himmel wird es keinen Tod geben. Niemand wird das Haustier von jemand anderem umbringen. Denn derjenige wäre sehr aufgebracht, wenn man seinen Liebling umbringt. Es wird keinen Tod geben. Gewöhnt euch also bitte daran, dass ich zu eurem Wohlergehen Pflanzen geschaffen habe, denn die ursprüngliche Nahrung für die Menschen waren Früchte, Getreide, Nüsse und Samen, und später wurde Gemüse hinzugefügt. Und dabei sollte es bleiben. Es wird keinen Tod geben. Alles andere schadet euch. Ich möchte nicht, dass ihr das nehmt. Aber ich habe mich nicht von meinem Verlangen abgewandt, ich möchte es aber. Gut, dann werde ich es euch geben. Ist das unfair von Gott?
Nein.
Wenn ein Kind darauf besteht, etwas zu tun, was ihm schadet, werden die Eltern ihm manchmal erlauben, gerade weit genug zu gehen, um die Konsequenzen zu spüren und vielleicht eine Lektion zu lernen. Ihre Speise war noch in ihrem Mund, da stieg der Zorn Gottes gegen sie auf. Er brachte viel unter ihre stattlichen Leute um. Die jungen Männer Israels streckte er nieder. Hier haben wir also einen Akt der Vergeltung Gottes gegen sein eigenes Volk, weil sie nicht hören wollten. Und da war es eine Theokratie. Jetzt leben wir nicht in einer Theokratie. Also ist Gott seit 400 Jahren und vielen unterschiedlichen Generationen sehr langmütig. Aber die Konsequenzen sind ersetzlich. Stimmt's? Was steht da noch? Trotz all dem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder. So ist der Zustand der Menschheit, man nennt es die gefallene Natur. Und Gott möchte diese gefallene Natur wieder neu schaffen. Und damit diese gefallene Natur wieder erneuert werden kann, muss man in Einklang mit seinen Geboten und seinem Willen kommen.
So ist es.
Und es gibt 10 moralische Statuen, aber die machen die Gesetze der Physik und die Gesetze der Physiologie nicht ungültig.
Nein.
Er hat also auch Gesundheitsgesetze gegeben. Und auch denen muss man gehorchen.
So ist es.
Und zwar nicht, weil Gott ein Tyrann ist, sondern weil es zum eigenen Besten und Wohlergehen ist.
Weil er ein Gott der Liebe ist.
Letztendlich auch für das Wohlergehen aller im Umfeld. Es gab einen Pastor namens Richard O'Phill. Er ist schon tot. Ich traf ihn schon vor vielen Jahren und saß in vielen seiner Predigten. Er war ein angenehmer Mensch. Ich mochte ihn sehr. Er gab da immer ein Beispiel. Seine Frau hieß Betty. Er sagte, wenn ich die Gesundheitsgesetze übertrete, wer leidet dann? Betty leidet, weil sie mich dann pflegen muss. Er brachte das in jeder Predigt. Wer leidet? Betty muss dann leiden. Ja, und so ist es. Wenn wir diese Last erschaffen, leidet jeder andere um uns herum. Es liegt in der menschlichen Natur, immer noch sündigen zu wollen. Gott ist mit seinem eigenen Volk genauso gerecht und fair wie mit den Nationen ringsherum.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich hoffe, dass die Leute das verstehen, was du gerade gezeigt hast. Es ist nicht so, dass er Lieblinge hat und die anderen die ganze Zeit nur Feinde sind.
Richtig. Psalm 78, Vers 38. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht, und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm. Entweder ist das wahr oder eine Lüge. Galt das nicht auch für die Nationen? Gab er ihnen nicht 400 Jahre?
Ja.
Vergab er nicht und hielt er nicht seinen Zorn zurück?
Genauso wie bei seinem eigenen Volk.
Genau wie bei seinem eigenen Volk. Denn so ist sein Charakter. Warum hat er einen so schlechten Ruf, Martin? Was fordert also die Bibel von uns in Anbetracht dieser Dinge? Man soll ein neuer Mensch werden. Kolosser 3, Abvers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzt zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wird das Gesetz Gottes im Himmel gehalten?
Ja, definitiv.
Denn die Übertreter wurden aus dem Himmel entfernt.
Ja.
Wurde nicht Satan und sein Herr hinausgeworfen?
Ja, er wurde rausgeworfen.
War er ein Gesetzesbrecher?
Ja.
Ja, er war ein Mörder von Anfang an. Er war ein Dieb und ein Lügner von Anfang an. Damit bricht man Gottes Gesetz, also ist er draußen. Wenn man nach dem trachtet, was oben ist, dann muss man entsprechend dem, was oben ist, leben.
So ist es.
Haben wir davon eine Aufzeichnung?
Ja.
Ja, sie steht in der Bibel, stimmt's? Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es ist absolut notwendig, dass der alte Mensch in uns stirbt.
Ja, und es ist auch sehr wichtig, dass man das nicht allein macht.
Nein.
Sondern verborgen mit Christus in Gott.
Ja, in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Herrlichkeit bezieht sich immer auf den Charakter Gottes.
Das ist sehr wichtig.
Das heißt also, dass der Charakter, den man hier auf Erden nacheifern muss, der Charakter Gottes ist. Und wie wir gesehen haben, ist der Charakter Gottes in seinen Geboten dargestellt.
Und das wird ihm die Ehre geben.
Ja, das wird ihm die Ehre geben. Mir reicht man das. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Wenn einem der Magen sagt, wonach ihr verlangt, sagt man ihm, nein, ich werde dir geben, was gut für dich ist. Stimmt's? Ich werde es so genießbar machen, dass du es mögen wirst. Ich muss ja in dieser Beziehung kein Märtyrer werden. Denn es ist ja wohl klar, dass Gott es zum Genießen erschuf. Aber die Feinheiten, das feine Unterscheidungsvermögen der Geschmacksknospen muss wieder antrainiert werden. Weg von der groben Rockmusik, an die man gewöhnt ist, hin zu den feineren Melodien, die auch im Essen stecken. Und man muss ohne Unzucht auskommen. Lass die Frau des Nächsten in Ruhe, sonst verletzt du deinen Nächsten. Unreinheit. Wenn man fernsieht oder etwas Widerwärtiges einschaltet, woran sich die Augen satt sehen, davon wird das Denken infiziert. Halte dich also von Unreinheiten fern. Schändliche Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, all das ist Götzendienst. Martin, fordert Gott eine Veränderung?
Eine Änderung bei dem, was man sich anhört, was man ansieht, was man tut, wie man spricht.
Eines ist doch interessant. Wenn Leute all diese Dinge praktizieren, ist jeder auf sie wütend. Aber sie wollen es selbst nicht machen. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also, der Zorn Gottes gilt den Kindern des Ungehorsams. Ob sie jetzt in der Welt sind oder in der Gemeinde. Gott wird keinen Unterschied machen.
Nein, der Maßstab sind die Gebote.
Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebt. Wir waren also Kinder des Ungehorsams. Und wir machten all diese Dinge. Wir müssen aufhören, sie zu tun. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Martin, hast du mit Wut zu kämpfen?
Ja.
Du bist wenigstens ehrlich.
Aber mit Gott kann es wenigstens überwunden werden.
Bei Gott ist es gerechter Zorn. Bei uns ist es oft ungerechter Zorn.
Ja, das ist ein Problem. Aber ich sage es nochmals. Wenn man Gott bittet, Gott bitte hilf mir mit meiner Wut, wird er nicht alles wegnehmen, was Wut verursacht.
Nein, er wird einen besonders damit in Berührung bringen.
Es wird kommen.
Zu Übungszwecken. Zorn. Gottes Zorn ist, wie wir gesehen haben, mit Gnade vermischt. Das Maß ihrer Ungerechtigkeit ist noch nicht voll. Ich gebe ihnen nochmals 400 Jahre. Dann ist es vorbei. Dann werde ich sie auslöschen. Unser Zorn ist oft nicht mit Gnade vermischt. Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Manchmal höre ich Unterhaltungen zu und jedes zweite Wort ist ein Schimpfwort. Ich redete früher auch so.
Ich auch.
Wirklich?
Und jetzt tun einem die Ohren weh, wenn man an so einem Gespräch teilhat und das hört.
Es ist also Gott möglich, einen zu verändern, richtig?
Ja.
Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Martin, sind all diese Dinge wie Lügen Teil des 10. Gebots?
Ja.
Hässliche Redensarten aus eurem Mund, ist das Teil des 7. Gebots? Lästerungen, ist das Teil des Gebots? Zorn und Wut, setzt die Bibel Zorn und Wut nicht auf eine Stufe mit Mord?
Ja.
Es ist also Teil des Gebots. Martin, was sagt dir das? Such den Einklang womit?
Mit Gottes Charakter und das ist das Halten seiner Gebote.
Ja, und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ist Gott jetzt ein zorniger Gott oder ist Gott ein gerechter Gott, ein barmherziger Gott? Mit einem ganz bestimmten Standard. Und er sagt uns, damit in Übereinstimmung zu kommen.
So ist es.
Und wenn nicht, dann wählt man den Tod.
Ja, dann wählt man den Tod. Mit ihm in Einklang zu kommen, ist zum eigenen Besten.
Das ist richtig. Wenn die himmlische Gemeinschaft ohne Niedertracht und all diesen Dinge nicht sein wird, dann muss jeder, der sie praktiziert, entfernt werden.
So ist es.
Und sie werden nicht in die Hölle verfrachtet, um dort für immer zu schmoren. Sie werden für immer verschwinden.
Ja.
Für immer.
Nochmals, es ist ihre eigene Entscheidung. Gott übergeht Entscheidungen nicht, aber er sagt uns, okay, das ist das Beste für dich, entscheide dich dafür, wenn du es möchtest, aber wenn nicht, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Oder in diesem Fall eben nicht leben.
Okay. Nun nennt die Bibel dieses Werk, wenn Gott Gerechtigkeit übt, ein fremdartiges Werk. Jesaja 28, Vers 21. Denn der Herr wird auferstehen wie auf dem Berg Perasim und wird beben vor Zorn wie im Tal von Gibeon und sein Werk, ja, sein fremdartiges Werk ausführen und seine Arbeit, ja, seine unerhörte oder fremdartige Arbeit zu verbringen. Gott ist also ein Gott der Liebe, ein Gott des Lebens und nicht des Todes. Wenn er also diesen Zorn ausführt, geschieht es mit Tränen in den Augen. Es ist ein fremdartiges Handeln. Es geht gegen seinen Charakter. Ich glaube, in Hiob steht etwas Ähnliches. Ich denke, es ist Hiob 31, irgendwo da steht es. Ich muss es noch suchen. Ach ja, es ist Hiob 31, Vers 1. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Das ist eine schöne Art zu sagen, ich werde mir nichts Schlechtes oder Schmutziges ansehen. Ich bewache die Zugänge zu meinem Denken. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Und damit ist Pornografie vom Tisch, stimmt's?
For what portion of God is there?
Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen und welchen Lohn erhielt ich von dem Allmächtigen aus der Höhe? Das heißt doch, was wären die Konsequenzen, wenn ich Übertretungen beginge? Ist denn das Unglück nicht für den Ungerechten und die fremdartige Bestrafung für die Übeltäter?
Ja.
Das ist genau das Gleiche. Es ist ein fremdartiges Handeln. Ja. Es steht in Hiob, man hat es in Jesaja, es liegt nicht in Gottes Absicht zu zerstören.
Nein.
Es ist Gottes Absicht, dass die Menschen begreifen, dass es Regeln und einen Standard der Gerechtigkeit gibt.
Fünfter
Mose 31, Vers 12. Versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinen Toren ist. Wen sollte also diese Botschaft angehen?
Jeden. Jeden Einzelnen. Niemand ist hier ausgenommen.
Damit sie es hören und lernen. Damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte diesen Gesetzes zu befolgen. Das Fazit, dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel. Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ist das eine Wahl?
Ja.
Da gibt es doch eine Wahl, richtig?
Ja.
Wer trägt also die Verantwortung, wenn der Zorn Gottes über die Menschen ausgegossen wird?
Man selbst.
Wer ist dann der Tyrann?
Leider man selbst.
Man hat es über sich selbst gebracht. Wenn man plötzlich eine Waffe ergreift und wahllos unschuldige Menschen erschießen würde, hätte man es sich selbst zuzuschreiben, wenn man beseitigt würde.
Es ist die eigene Entscheidung.
Ist das eine zornige Gottheit oder ist das ein vernünftiger Gesetzgeber, der sein Gesetz umsetzt?
Ja, definitiv tadellos und vernünftig.
Ist es mit Gnade vermischt?
Ja.
Gibt es nicht viele Verhandlungen mit dem Versuch, den Menschen umzustimmen?
Ja.
Ist derjenige, der da verhandelt, jetzt böse?
Nein.
Und wenn die Verhandlung fehlschlägt und er dich beseitigt, ist er dann der Bösewicht? Wer ist dann der Bösewicht?
Na, man selbst.
Hesekiel 18, Vers 31. Werft all eure Treulosigkeit, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Kann man da das Verhandeln sehen?
Und er weint sogar. Er fragt, warum?
Hör doch, leg die Waffe weg. Hör auf, Unschuldige zu töten. Fang doch an, das Richtige zu tun. Bitte, ich möchte dich doch nicht töten.
Genau genommen tötet er einen nicht, sondern man tötet sich selbst.
Stimmt. Hesekiel 33, Vers 11 spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, O Haus Israel? Was für eine Art Vermittler ist das?
Wenn man hier nicht sehen kann, dass sogar der Grund für seine Aussage, ich befehle euch, die Gebote zu halten, darin liegt, dass er möchte, dass man von den bösen Wegen umkehrt.
Ich möchte, dass er lebt. Nun gut. Wann vollbringt er denn dieses fremdartige Werk?
Das ist die Hinrichtung.
Der kürzeste Vers in der Bibel, Johannes 11, Vers 35, Jesus weinte. Was sagt er das über Gottes Charakter?
Es ist ein Charakter voller Liebe, ein fürsorglicher Charakter.
Okay. Warum weint er?
Weil er sah, dass die Welt nicht hören wollte.
Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Wurden sie vernichtet?
Ja.
Weint er?
Ja.
Verhinderte er die Vernichtung?
Nein.
Nein.
Nein, er warnte sie und sagte ihnen, was passieren würde. Kehrt um von euren Wegen.
Ist bei dem Gott im Neuen Testament irgendeine Veränderung zum Gott des Alten Testaments?
Nein, und es wird auch am Ende derselbe sein.
Aber Martin, was ist mit Menschen, die behaupten, dass der Gott des Alten Testaments ein Tyrann ist und dass der Gott des Neuen Testaments so ein Wischiwaschi-Nobody ist? Haben sie recht?
Nein.
Nein. Sie haben es einfach nicht gründlich studiert, stimmt's?
Und das Problem liegt nicht an Gott. Es liegt bei Ihnen selbst.
Richtig. Diese Botschaft muss in die Welt hinaus. Nun, Martin, was ist, wenn ich dir sagen würde, dass die Botschaft tatsächlich im dritten Engel dargestellt wird?
Ich weiß.
Würdest du es glauben?
Ich bin mir sicher, dass wir es herausfinden können.
Gut. Offenbarung 14, Abvers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist von dem Kelch seines Zorns, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Wurde Sodom und Gomorra mit Feuer und Schwefel gepeinigt?
Ja.
Wurde er zerstört? Wie lange litten die Menschen?
Es gab sie nicht mehr.
Sie waren vernichtet. Wie lange dauert es für Lots Frau, sich in eine Salzsäule zu verwandeln?
Sofort.
Okay. Das heißt, wenn Gottes Zorn ausgegossen wird, wenn sie den Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt, wird es dann deshalb sein, weil er ihnen dieses Problem nie dargelegt hat?
Nein.
Flehte er sie nie an?
Nein, er war mehr als 400 Jahre barmherzig.
Richtig. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet. Ich möchte wirklich wissen, wer das Tier ist.
Dazu kommen wir noch. Wenn bedeutet doch, dass man eine Wahl hat.
Und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, dann hat man Gott abgelehnt. Und der Zorn Gottes ergießt sich über diejenigen. Es ist eine Warnung an die Welt. Martin, hier ist ein Zitat aus dem Buch Patriarchen und Propheten. Seit Beginn des großen Kampfes war es Satans Absicht, Gottes Wesen falsch darzustellen und Auflehnung gegen sein Gesetz zu erregen. Martin, war er damit erfolgreich?
Ja, er ist fast 6000 Jahre lang sehr erfolgreich.
Okay. Und sich dann vorzustellen, dass er dazu die Institution, die Kirche gebrauchte, um Gottes Gesetz zu ändern und andere zu lehren, es genauso zu machen, ist doch erschreckend. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Sein Werk scheint mit Erfolg gekrönt zu sein, denn bis heute hören die Massen auf Satans Täuschungen und wenden sich gegen Gott. Aber trotz aller Anstrengung des Bösen gehen Gottes Absichten sicher ihrer Vollendung entgegen. Einsichtigen Geschöpfen offenbart er seine Gerechtigkeit und Güte. Hier hat man wieder diese beiden. Man kann sie nicht voneinander trennen. Durch Satans Versuchungen sind die Menschen zwar Übertreter des Gesetzes Gottes geworden, aber das Opfer Jesus Christus hat ihnen den Weg zu Gott zurückgeöffnet. Durch seine Gnade können sie dem Gesetz des Vaters Gehorsam leisten. So sammelt sich Gott zu allen Zeiten mitten aus Abfall und Empörung ein Volk, das ihm treu ist, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Steht das in Einklang mit dem, was wir vorher gelesen haben?
Mit allem. Die ganze Schrift sagt uns das. Wenn man mit Gottes Charakter in Einklang sein möchte, muss man seinem Gesetz gehorchen.
Hier ist noch ein Zitat aus Bilder aus dem Reich Gottes. Denn siehe, heißt es weiter, Finsternis bedeckt das Endreich und dunkelt die Völker. Befinden wir uns jetzt in dieser Situation?
Ich denke, da kann jeder zustimmen. Es wird gerade sehr dunkel.
Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Dunkelheit in der Welt beruht auf der falschen Vorstellung von Gott. Die Menschen wissen nicht mehr, wie er wirklich ist und deuten sein Wesen falsch. Martin, ist das wahr? In dieser Zeit muss deshalb eine Botschaft Gottes verkündigt werden, die einen positiven Einfluss ausübt und sich als rettende Kraft erweist. Gottes Wesen muss deutlich dargestellt werden. Es gilt die Finsternis der Welt mit dem Licht seiner Herrlichkeit. Und das ist sein Charakter, mit dem Licht seiner Herrlichkeit, Güte, Gnade und Wahrheit zu erhellen.
Diese Botschaft ist eine dreifache.
Es hört sich hart an.
Ja.
Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr vernichtet. Der Zorn Gottes wird über euch ausgegossen.
Ja, wir müssen Menschen so ausstatten, dass sie die Botschaft sehen, wie sie ist. Und das ist die Botschaft der drei Engel.
Noch ein Zitat aus Bilder aus dem Reich Gottes. Alle, die auf den Bräutigam warten, haben die Aufgabe, den Menschen zu sagen, siehe, da ist euer Gott. Die letzten Strahlen des Gnadenlichts, die letzte Botschaft der Barmherzigkeit sollen der Welt das liebevolle Wesen Gottes offenbaren. Die Drei-Engels-Botschaft ist also eine Offenbarung von Gottes liebevollem Charakter.
Ja.
Wird die Welt sie freudig annehmen?
Nein.
Werden einige sie annehmen?
Ja, das werden sie. Es ist eine Warnungsbotschaft.
Ja, es ist eine Warnung und sie fordert eine Herzensveränderung. Gleichzeitig sind seine Kinder dazu aufgerufen, in ihrem Lebensstil und Wesen die Gnade Gottes deutlich werden zu lassen, um so anderen Menschen Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Sie müssen seine Herrlichkeit zeigen, das heißt, sie müssen seinen Charakter deutlich werden lassen. Das wiederum bedeutet, dass sie mit seinem Gesetz in Einklang stehen müssen. Das heißt, sich von Gesetzlosigkeit zu gesetzeskonform zu verändern. Das ist die Botschaft, die der Welt gegeben werden muss. Und sie klingt wie eine harte Botschaft. Und es wird falsch gedeutet werden.
Ja, das wird
es. Aber es ist eine Botschaft der Liebe.
Ja.
Es ist eine Botschaft, die Menschen zurückruft, doch in Übereinstimmung mit Gott zu kommen.
Mit seinem Charakter.
Es ist eine Botschaft, die dazu aufruft, in Einklang mit seinem Willen zu kommen, der in diesem Buch dargestellt ist.
Und es ist als Geschenk gegeben für uns.
Ja, Martin, das ist die Geschichte von seinem Charakter. Wir haben nur ein paar Beispiele aus der Bibel herausgenommen. Wir könnten noch viele andere Beispiele verwenden. Aber die zugrunde liegende Kernbotschaft wird dieselbe sein. Und bis wir das gründlich studieren, wird Gottes Charakter missverstanden werden. Leider verrichten die Kirchen der Welt eine gute Arbeit, die Schrift falsch anzuwenden und dabei sogar so weit zu gehen, dass sie das Gesetz wegnehmen. Wir sehen jetzt, was das in der Welt macht, wenn man das Gesetz wegnimmt.
Es bringt Finsternis.
Dann hat man Chaos. Es bringt Finsternis und Gott lässt ein lehrreiches Beispiel vor unseren Augen stattfinden. Und die Menschheit wird da mitmachen und einen Satz an Normen und Standards akzeptieren, die nicht biblisch sind, sondern aus dem menschlichen Denken stammen.
Ja.
Möge Gott uns Weisheit geben, den Charakter Gottes so darzustellen, wie er im Wort Gottes dargestellt ist.
In seinem Gesetz.
Wir müssen ein Volk des Buches sein. Lass uns beten.
Amen.
Himmlischer Vater, dein Charakter wird auf den großen Straßen dieser Welt mit Füßen in den Staub getreten. Du hast ein Volk berufen, das dich repräsentieren und die Dinge besichtigen soll. Herr, du gebrauchst dafür fehlerhafte Menschen. Du gebrauchst dafür Menschen, die selbst den Tiefen der Verdorbenheit entkommen sind und schickst sie in die Welt, um den Charakter Gottes wiederherzustellen. Was für ein Vorrecht! Erlaube uns, doch Teil dieses Vorhabens zu sein. Das ist mein Gebet im Namen Jesu. Amen.
Amen.